Was ist überhaupt Lobbying? Ganz kurz, der organisierte und strukturierte Kontakt mit Funktionsträgerinnen mit dem Ziel, Entscheidungen zu beeinflussen.
Ist es Teil der Demokratie? Es ist sogar gewünscht. Deshalb müssen die Interessensvertreter gehört werden und einbezogen werden, um einfach gute Gesetze zu machen.
Ich denke, das Problem ist, dass überall da, wo Macht und Geld ist, gibt es auch eine schwarze Seite. Das brauchen wir gar nicht darüber reden, das ist so. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass gewisse Branchen reguliert werden.
Die Lobbying-Skandale waren meistens Korruptionsskandale. Das ist was anderes wie Lobbying. Ja? Und da geht es um Bestechung und das muss man auseinanderhalten.
Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Politische Einflussnahmen sollen auch in dieser Folge unser Thema sein. Und dieses Mal sprechen wir über ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang oftmals argwöhnisch betrachtet wird, nämlich den Lobbyismus. Ob dieses Misstrauen gerechtfertigt ist oder ob Lobbyarbeit nicht eher etwas recht Nützliches ist, das will ich heute mit meinen beiden Gästinnen herausfinden. Willkommen Doris Diala und Nicole Beck-Knapp. Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Jetzt gehen wir mal ganz kurz rein, damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, wer hier überhaupt sitzt. Frau Beck, gehen wir gleich in medias res. Sind Sie Lobbyistin?
Ja, unter anderem bin ich auch Lobbyistin. Und zwar schon allein deswegen, weil ich im Lobbyingregister im Österreichischen drinnen stehe. Das heißt, das kann jeder nachschauen. Und ich glaube, das geht es hier jetzt auch um dieses transparente, sehr professionelle Lobbying. In diesem Sinn bin ich Lobbyistin. Habe aber viele Hüte auf, weil ich Geschäftsführerin einer großen PR- und Public Affairs Agentur bin. Da ist das Wort Public Affairs ja schon drinnen. Sag ich mal, das ist ein bisschen der Dachbegriff zum Lobbying. Ein Lobbying ein Teil dieses Public Affairs ist. Aber ich glaube, wir werden dann noch später näher darauf hineingehen, was Lobbying denn überhaupt ist.
Und wenn Sie sich vorstellen, sagen Sie, guten Tag, ich bin Lobbyistin. Oder was für Berufsbezeichnungen verwenden Sie so für sich selbst in der Gesellschaft?
Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin einer PR- und Public Affairs Agentur. Das heißt, ich mache 90% meiner Arbeit ist Management im Sinne von Geschäftsführungstätigkeiten von HR bis Finanzen. Nein, vielleicht nicht 90%. Und gleichzeitig bin ich, sage ich mal, Kommunikations- und Public Affairs Beraterin. Und ab und zu auch Lobbyistin.
Bevor wir zu Frau Diala kommen, noch mal ganz kurz. Geschäftsführerin einer großen PR-Agentur, kann man sich ungefähr vorstellen, was da zu tun ist, möglicherweise. Aber als im Vorstand der österreichischen Public Affairs Vereinigung, woran arbeiten Sie da genau?
Ja, also die ÖPAV ist kurz gesagt Lobbying-Verband der Lobbyisten. Klingt ganz hart und brutal, aber im Grunde ist es jener Verband, der genau diesem Misstrauen gegenüber Lobbying und Public Affairs auch entgegenwirken möchte, vor allem durch Professionalisierung, Transparenz. Jeder von uns ist im Lobbyingregister eingetragen. Wir begrüßen das sehr, dass es hier Offenheit gibt. Und vor allem gibt es auch einen Kodex, den auch wir entwickelt haben, der auch im Gesetz steht, dass man sich an so einen Kodex halten muss. Also ich denke, hier wird sehr viel Positives zu dem Thema weitergebracht.
Und jetzt wechseln wir aus der Praxis quasi in die Forschung sozusagen. Denn Frau Diala, Lobbyismus ist Ihr Forschungsthema. Sie haben auch schon im Vorgespräch erwähnt, 80% Ihrer Arbeit ist Schreiben quasi und dieses Thema zu Papier bringen in den verschiedensten Varianten. Sie haben schon einiges darüber publiziert. Die Frage an Sie lautet, ist Lobbyismus ein wichtiger Bestandteil der parlamentarischen Demokratie?
Sehr gut, dass Sie die Frage stellen. Schreiben ist auch, also vielleicht nochmal zu meiner Person, ich bin Wissenschaftlerin, aber auch Praktikerin und bin sozusagen das Pendant von der Frau Beck oder die Zielscheibe der Lobbyisten. Ja, habe 14 Jahre im Europäischen Parlament gearbeitet, in Abgeordnetenbüros und ich bin die Person, die lobbyiert wurde. Deshalb ist es auch so spannend und irgendwann habe ich begonnen, darüber zu publizieren. Schreiben ist in zweierlei Hinsicht mein Job. Erstens bin ich momentan arbeite für die österreichische Regierung und gleichzeitig schreibe ich auch über Lobbying. Deshalb ist es spannend. Ist es Teil der Demokratie? Es ist sogar gewünscht. Es ist im Artikel 11, also es ist vertraglich geregelt in der Europäischen Union, in Artikel 11 des EUV, dass die Institutionen einen offenen, regelmäßigen und transparenten Dialog führen sollen mit Verbänden und der Zivilgesellschaft. Das heißt auch mit Unternehmen, ja. Das heißt, warum? Warum tun die Institutionen das? Erstens ist es die Input-Legitimität. Das heißt, die Entscheidungsfindung wird dadurch besser, die Qualität erhöht sich. Und dann gibt es die Output-Legitimität in dem Sinn, dass man sagt, ja, ist man repräsentativ in der legislativen Arbeit? Mhm. Sind die Gesetze so, dass sie dann, wenn man in der Umsetzung passen für die Bevölkerung? Deshalb müssen die Interessensvertreter gehört werden und einbezogen werden, um einfach gute Gesetze zu machen, Richtlinien, Verordnungen. Und es ist ein Bestandteil der Demokratie, vor allem auch der parlamentarischen Demokratie. Wir sind ja hier in einem Parlament. Und es ist in dem Sinn legitim und auch notwendig und hat nichts mit Hinterzimmergesprächen und dieses ganze Schmuddel-Image, das mich auch stört. Ja, das schadet ja beiden. Das schadet den Lobbyisten oder den Interessensvertreterinnen und natürlich auch den politischen Entscheidungsträgern und den einzelnen Institutionen, ja, und auch der Glaubwürdigkeit, ja, nach außen.
Können wir für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach mal das Feld aufmachen?
Okay.
Wie groß ist die Lobbybranche? Wie viele Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt es in Österreich, in Brüssel? Wie würden Sie das einschätzen?
Vielleicht, also soll man von der höheren Ebene, ich möchte da nicht so. Also erstens, das Problem an der Begrifflichkeit ist, und deshalb ist es so schwer zu fassen, es gibt keine eindeutige Definition. Ja? Man kann sagen, es ist die Beeinflussung von Meinungsbildung und Entscheidungsprozessen, Legislativprozessen auf allen Ebenen, ja, auf der nationalen und der europäischen Ebene. Wenn Sie Zahlen hören wollen, also Brüssel ist das Mekka der Lobbyisten. Man spricht, je nachdem, EU-Dokumente sagen, es sind 15.000 Lobbyisten. Das Transparenzregister sagt, es sind 13.000. Die Lobbying Watchdogs sagen, es sind 30.000 bis 50.000. Ich würde sagen,
Lobbying Watchdogs.
Das sind die was für Transparenz kämpfen, Lobby Control, selbsternannte Hüter der Transparenz und der Regulierung. Meistens sind es NGOs und Transparency International. Aber vielleicht möchte Frau Beck dazu was auf der nationalen Ebene sagen.
Ja, sehr gerne. Also es gibt überhaupt keine Statistik. Man kann ins Lobbyingregister hineinschauen. Da sind wahrscheinlich einige hundert Leute drinnen.
In Österreich.
Das österreichische Lobbyingregister. In der ÖPAF sind 130 Personen engagiert. Ja, das heißt noch gar nichts. Ich möchte ein bisschen mal einen Schritt zurückgehen. Was ist überhaupt Lobbying? Ja? Und es gibt ja natürlich auch das österreichische Gesetzgeber hat ja Lobbying sehr wohl auch definiert. Ja?
An dieser und Stelle möchte ich
diese, darum... Ja, und das ist ein wirklich ganz kurz, der organisierte und strukturierte Kontakt mit Funktionsträgerinnen mit dem Ziel, Entscheidungen zu beeinflussen. Ja. Und das ist nur ein Teil von dem, was, sage ich mal, Public Affairs Managerinnen machen. Und eine Sache nur noch, weil sie eben die Wert von Lobbying oder Public Affairs oder was auch immer für die Politik und für die Demokratie sind. Sehen Sie mal einfach, Sie sind ein Unternehmen. Politik, gesellschaftliche Entwicklungen haben Einfluss, so wie der Markt. Ja? Ob Sie überhaupt ein Produkt herstellen können, können Sie es verkaufen, wie sind die Arbeitsbedingungen in Zukunft, all das hat Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, ich muss es auf der einen Seite monitoren, ich muss es verstehen und ich muss es auch im Management und als Unternehmen zumindest Gehör dafür finden, wie ein regulativer Prozess, eine Verordnung auf meine konkreten Branche, auf mein Unternehmen Einfluss hat. Ich kenne Unternehmen, die mussten sich aus Österreich zurückziehen, weil halt gewisse Regelungen sind. Dann kann man das auch in Kauf nehmen. Das ist gut, wichtig, dass das auch mal passiert. Das kann schon sein. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass jeder und jedes Unternehmen und die Interessen einfach auch gehört werden. Im Grunde ist es das.
Und jetzt würde mich interessieren, wie schaut so ein Werkzeugkasten aus? Wie Welche Instrumente habe ich als Lobbyist, Lobbyistin, um ins Gespräch zu kommen und meine Anliegen weiterzubringen?
Das ist sehr vielfältig, also im Grunde ist es ähnlich auf der nationalen Ebene und auf der europäischen. Die Lobbyistinnen machen Monitoring, die schauen, was ist denn in der Pipeline? Was will denn die Kommission, die neue Kommission an Legislativakten überhaupt Vorschlägen vorlegen? Dann ist es so, dass meistens, wenn der Vorschlag dann da ist, dass sie mit Positionspapieren arbeiten. Das können Sie sich so vorstellen, dass zum Beispiel dass der Vorschlag ist da und eine Firma zum Beispiel oder nennen wir einfach ein Digitalunternehmen oder Gigant wie Google sagt dann, okay, in dieser Passage oder so hätten wir lieber, dass der Vorschlag so oder so aussieht. Ja? Diese Positionspapiere werden dann versendet oder man versucht direkt ins Gespräch zu kommen mit Entscheidungsträgern. Das ist natürlich die Königsdisziplin, ist das persönliche Gespräch. Das gelingt aber nicht immer. Und dann muss man schauen, wie kommt man sonst oder wie wird man gehört? Die Kommission, die Europäische Kommission, hat institutionalisierte Prozesse. Es gibt zum Beispiel 800 Expert Groups im Schnitt, wo bevor die überhaupt was vorlegen, die Branche, die NGOs, die Lebensmittelindustrie anhören, um überhaupt einen guten Vorschlag zu entwickeln. Das Europäische Parlament arbeitet mit Hearings, wo Lobbyisten aktiv eingeladen werden, damit sich die Abgeordneten, die sind ja keine Experten, ein Bild machen können. Die letzte Entscheidung liegt natürlich bei den politischen Mandatsträgern oder den Generals, also der Staff in der Kommission. Aber das Werkzeug ist vielfältig. Oder Kampagnen, das machen die NGOs zum Beispiel, ja. Öffentliche Medien. Aber da kann die Frau Beck noch mehr dazu sagen, weil sie ist, ist ja ihr Job, ja. Mich zu beeinflussen. Ja.
Ja. Aber Sie können gern mal bald bei uns anfangen. ich glaube, was gleich mal zu Beginn, also ich glaube, es fängt schon oft damit an, Themen selber zu setzen, wenn man ein Interesse hat. Muss man vielleicht die Politik erstmal aufmerksam darauf machen, dass das relevant ist. Ja? Damit kommt zum Beispiel ein Werkzeugkasten des Policy Communications, also Kommunikation ist relevant, neben dem direkten Kontakt von Lobbying für Public Affairs, indem ich einfach gewisse Themen überhaupt erst aufs Parkett bringe und bewusst mache über die Öffentlichkeit. Und das ist nun mal so, ich meine, wir brauchen uns nicht, Politik reagiert auf öffentliches Druck im weitesten Sinne, ja, oder was halt in der medialen, massenmedialen oder nicht nur heutzutage mehr in der Area diskutiert wird, was relevant ist. Ja? Mhm. Und das Nächste ist, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu Brüssel in Österreich, der Gesetzgebungsprozess fängt natürlich schon sehr, sehr, sehr viel früher an als in diesem wunderschönen Haus hier. Es gibt InteressensvertreterInnen, auch Kammern, die eine wichtige Rolle spielen. Also im Grunde muss man ja schon dort mal seine Interessen durchzubringen, versuchen als Unternehmen oder als Verband. Ich glaube, Sie hatten erst vor kurzem eine Aufnahme zu den Sozialpartnern, die eine sehr wichtige Rolle in Österreich spielen, aber auch in der Gesetzgebung. Ja? Und die können ja auch nicht die Interessen aller Unternehmen gleich vertreten. Das ist ja unmöglich. Das können sie gar nicht. Die haben selber Prioritäten. Auch hier kann man schon anfangen. Und das geht natürlich bis hin zum und ich glaube, wer ist denn aller Lobbyist? Ja? Also da muss man ja dazu kommen, oft ist das sehr technisches Lobbying. Also es gibt Technikerinnen in Unternehmen, die werden zu Arbeitskreisen von Ministerien eingeladen, weil die haargenau wissen, wie ein Auto ausschauen muss, damit es vorzugssteuerabzugsberechtigt ist. Mhm. Das klingt lächerlich, ja, aber für ein Unternehmen, das so ein Auto, das 3 Zentimeter größeres Auto herstellt, der wird keinen Installateur mehr finden, der das Auto kauft. Und das ist schon, glaube ich, einfach zu verstehen, warum es für Unternehmen auch wichtig ist und für die Politik wichtig ist, zu verstehen, wie Unternehmen dann davon betroffen sind.
Das ist vielleicht auch wichtig zu erklären, man macht ja eine Folgenabschätzung, ja? Also das Verbandslobbying ist die älteste Form des Lobbyings. Aber natürlich in Brüssel kann man ungefähr sagen, es sind 2/3 ist Business-Lobbying, ungefähr 1/3 ist NGO-Lobbying. Was auch ein Mittel ist, dass man sagt, okay, was machen denn die NGOs, wenn sie Allgemeininteressen einbringen wollen oder die Klima-NGOs, die verbünden sie. Es gibt zum Beispiel die Big Ten, die mitunter dafür verantwortlich sind, dass die Europäische Union einer der strengsten oder das strengste Umweltregularium hat weltweit. Ja? Mhm. Und die lobbyieren seit den 70er Jahren, nicht erst seit dem Klimawandel. Aber nur, dass man sagt, wie ist denn die Gewichtung und wer sind Lobbyisten? Weil es gibt eine klare Einteilung vom Business Lobbying bis NGOs, Public Affairs, Law Firms, Verbände-Lobbying ist in Brüssel massiv zurückgegangen, das war in den Anfängen. Jetzt ist es so, dass die Consultancies mehr werden, weil natürlich viele Firmen können sich in Brüssel kein Lobbying-Büro leisten. Und dann kommt natürlich die Public Affairs, die heuern dann an und die Public Affairs-Unternehmen machen dann die Termine mit den Stakeholdern für sie und bereiten das Feld auf, ja. Das ist praktisch ein Riesengeschäftsfeld, wo sich viele tummeln. Es ist nicht nur der kleine Lobbyist mit dem Aktenkoffer, sondern es ist die Frage, wer tummelt sie in diesem Teich, ja?
Zwischendrin stellen wir unseren Interviewgästinnen immer 3 Fragen, ja, die ein bisschen in den privaten Bereich reingehen.
Okay.
Ich würde mit Ihnen, Frau Diala, anfangen. Erste Frage, Frühling oder Herbst?
Herbst.
Kompromiss oder beste Lösung?
Kompromiss.
Und wo fängt für Sie Demokratie an?
Wo fängt die Demokratie an? Die Demokratie ist im Grunde alles. Ja. Es betrifft alles, Privates, Politisches, geht ineinander über. Mhm. Beginnt bei mir in der Früh und endet, wenn ich einschlafe. Mhm. Ja.
Frau Beck, dieselben Fragen. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Kompromiss oder beste Lösung?
Kompromiss.
Und wo fängt für Sie die Demokratie an?
Rechtsstaatlichkeit. Das sehe ich im Internationalen, wo ich eigentlich herkomme, Politik sehr stark. Das ist die Basis für einen guten demokratischen Prozess.
Dann gehen wir jetzt zurück zu unserem Thema. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wer Lobbyisten sind, was Lobbyisten tun, wie Lobbyisten Einfluss nehmen. Und auch über die Nützlichkeit von Interessensvertretungen haben wir gesprochen. Jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen zur Schattenseite. Ab wann kann Lobbyismus schädlich werden? Weil tatsächlich gibt's und gab es ja einige Skandale, in denen sogenannte Lobbyisten eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren. Vielleicht Frau Beck?
Also die letzten Jahre, ist gut gesagt, ich glaube, es ist schon sehr lange her, fast 10. In Brüssel, in Österreich, ich rede jetzt von Österreich, da kennen wir noch einige Fälle. Und ich denke, das Problem ist, dass überall da, wo Macht und Geld ist, gibt es auch eine schwarze Seite. Das brauchen wir gar nicht darüber reden, das ist so. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass gewisse Branchen reguliert werden. Und es gibt genug regulierte Branchen, die absolut unverfänglich sind. Die Energiewirtschaft, die Finanzwirtschaft, warum auch nicht diese Wirtschaft, bis zu einem gewissen Grad, dass sie noch gut funktionieren kann, dass sie einfach Transparenzregeln beherrscht, Professionalitätsregeln beherrscht. Und aus dem Grund gibt es das ja auch. Ja? Richtig verhindern lässt sich das nie, aber ich Schwarzarbeit auch nicht. Also es gibt genug Sachen, die problematisch sind.
Dann würde ich Ihnen dieselbe Frage nochmal stellen, Frau Diala. Ab wann wird Lobbyismus schädlich?
Vielleicht nochmal zurück. Warum lassen sich politische Figuren beeinflussen? Wenn man sagt, wo ist der Nutzen? Ja? Mhm. Der Nutzen liegt darin, dass der Großteil die Expertise benötigt. Ja? Also die Lobbyistinnen haben erst in erster Linie dieses Politikfeld, das sie beherrschen, zum Beispiel jemand im Gesundheitslobbying. Und andererseits wissen sie die Prozesse. Sie wissen, wo sie hin müssen, zum Abgeordneten X oder in die Kommission. In welcher Kommission ist das Fall? Wer ist damit befasst? Ja? Wann wird's schädlich? Wenn jetzt zum Beispiel, es liegt immer in der Verantwortung eigentlich jener Person, die lobbyiert wird. Ja? Die Lobbyisten versuchen es, die hohe Verantwortung und Integrität und Sorgfalt muss innerhalb der Institution passieren, innerhalb des Legislativgefüges und der mit der gesetzgebenden Institutionen. Warum sage ich das? Die Lobbying-Skandale waren meistens Korruptionsskandale und nicht so sehr Lobbying-Skandale, wo dann in der Öffentlichkeit nicht mehr klar war, ging es um Interessensvertretung oder ging es einfach um ein korruptes Verhalten innerhalb der Institution. Wenn man den letzten großen Skandal des Europäischen Parlaments nimmt, dann war es ein ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments, der sich einfach bereichert hat. Ja? Es ging um große Summen. Das ist was anderes wie Lobbying. Ja? Und da geht es um Bestechung und das muss man auseinanderhalten und das ist das Gefährliche, weil dadurch beide Seiten Schaden nehmen, jene, die beeinflussen und jene, die beeinflusst werden. Das Gute an einer Skandalisierung ist, dass es danach meistens eine Welle der Regulierung gibt. Wir haben jetzt einen stärkeren Verhaltenskodex im Europäischen Parlament. Es wird angedacht, eine Ethikbehörde. Die Transparenzregeln sind schnell stärker. Oder was dürfen ehemalige Abgeordnete tun? Dürfen die im Parlament ein- und ausmarschieren? Brauchen die eine Abkühlungsphase? Es wird dann schädlich, wenn nicht klar ist, innerhalb der Institutionen, was die Stakeholder dürfen und nicht dürfen.
Das interessiert mich jetzt als Bürgerin. Ja. Was dürfen die? Also ab wo ist die Grenze? Ab was dürfen sie schon nicht mehr?
Na, es ist klar, dass wenn ich im Verkehrsausschuss bin und mich ladet irgendein großes Transportunternehmen oder die Luftfahrtindustrie ein auf eine Spaßfahrt nach Dubai, dass ich einfach sagen muss, nein, da habe ich einen Interessenskonflikt, da darf ich nicht mitfliegen.
Also ich möchte nochmal auf dieses schädlich, ja, und was dürfen sie nicht oder was sollen sie nicht. Also was wirklich schädlich ist, ist, wenn Verhaberung wichtiger ist als Fakten. Und nur weil ich wen kenne, dann mache ich da den Gefallen und so weiter. Wirst vielleicht auch nicht verhindern können, aber du kannst es bis zu einem gewissen Grad durch Professionalisierung und durch Aufzeigen dieser Sachen sehr wohl verhindern. Und das ist nämlich schädlich, weil dann vielleicht nicht die besten Interessen oder den Interessensausgleich stattfinden kann. Ja? Wird nie perfekt sein, wissen wir auch. Ja? Also das ist sicher problematisch und was natürlich auch problematisch ist, aber das ist, wenn, da glaube ich, sind wir alle einer Meinung, wenn eine Branche oder ein Unternehmen eine dermaßen auch Wirtschaftsmacht hat oder und damit auch mediale Macht und die so ausnutzt, um andere Interessen nicht wahrzunehmen. Ja. Gleichzeitig, was ich schon sehe, ist die Compliance-Vorschriften von großen Unternehmen. Ja. Also, die sind so extrem heutzutage, weil so viel auch teilweise passiert ist. Wenn die irgendwo eingeladen werden, kein CEO fährt mehr irgendwo hin. Das ist bei kleineren, nicht so börsennotierten Unternehmen, kleineren, ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist immer die Frage, nur weil ich irgendwen wo einlade, ich meine, die können sich selber leisten und heutzutage will jeder nur mehr zu Hause und bei seiner Familie sein. Viel wichtiger, was wir sehen und viel mehr Nutzen haben Funktionsträgerinnen, um dieses Wort auch, die der österreichische Gesetzgeber diesen Personen gibt, zu nehmen, in dieser extrem komplexen Welt, einfach zu sehen, welchen Nutzen habe ich davon und welchen Nutzen hat die Allgemeinheit. In jedem Positionspapier, das wir schreiben, ist auch drinnen nicht nur was wir für Interessen, was wir fordern als Unternehmen, sondern es ist sehr wohl drinnen und darüber macht sich jedes Unternehmen Gedanken, was für Auswirkungen hat das auf die Allgemeinheit.
Ja. Es gibt ja auch seit 2012 ein Lobbygesetz und in der EU gibt es ein Lobbyregister. Wir haben vorher schon gesagt, nach den Zeiten der Skandale kommt die Zeit der Regulierung. Meine Frage, hätten wir diese Errungenschaften überhaupt ohne diese Skandale?
Na gut, das Lobbying-Register, das haben wir auf der europäischen Ebene. Das ist ja im Grunde das Parlament, das Europäische Parlament hat ein Register seit 1996. Die Kommission seit den 2000er Jahren mit den großen Lobbying-Initiative 2004, also die Europäische Kommission. Dann wurden diese Register, die einzeln geführt wurden von den Institutionen, weil die haben alle ein sehr starkes Selbstorganisationsrecht. Ja. Es lässt ja die Regierung und das Parlament arbeiten auch unabhängig voneinander und haben eigene Transparenzvorschriften. Dann wurde das zusammengeführt. Was bedeutet das? Natürlich war der Skandal wichtig, dass wir, also innerhalb der Institution, wir wurden damals angehalten, ja, uns nur mit jenen, also im Europäischen Parlament, mit jenen zu treffen, die Frau Beck hat es gesagt, wer nicht eingetragen ist, den trifft man nicht.
Ja. Das ist in Österreich anders.
Nein, in Brüssel ist das ein No-Go.
Ja, ja. Ist das, ja.
Auch jetzt, wo ich als Attaché für die Regierung arbeite, ich schaue immer vorher, sind die eingetragen, wie viel Budget geben die aus, wer ist akkreditiert im Parlament. Das gibt Transparenz. Und dann ist auch nur wichtig, diese Ethikvorschriften, die jetzt das Parlament nochmal festgezurrt hat wegen dem letzten Skandal, da geht es auch darum, darf ich mit meinem Wissen als Abgeordnete oder als Kommissar danach direkt in die Wirtschaft wechseln? Ja.
Ja.
Da gibt es eine Abkühlungsphase jetzt für Europaabgeordnete von 6 Monaten und eine Abkühlungsphase für Kommissare von ich glaube, das sind 2 Jahre und für Kommissionspräsidenten sind es 3 Jahre. Der Seitenwechsel ist auch immer ein Problem. Gehe von der Wirtschaft direkt in die Politik oder umgekehrt hat's noch mehr ein Ogu, nicht? Mhm. Und je mehr man aber reguliert und klare Gesetze hat, ist hat Deutschland ein Lobbying-Gesetz, Österreich hat eins, die EU hat zwar verpflichtendes Lobbying-Register, ein Transparenzregister, aber es gibt kein Gesetz, so wie in den USA, ja, weil es keins geben kann. Die Institutionen können sich auf was committen, aber es ist kein Lobbying-Gesetz auf der europäischen Ebene möglich. Man kann nur eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen den 3 gesetzgebenden Institutionen sich committen. Und das ist das Problem.
Mhm. Ja. Auf die Frage? Nein, ohne Skandale hätte es das nicht gegeben.
Okay.
Und niemand schaut in Österreich von der Funktionsträgerinnen, Politikerinnen oder wer auch immer ins Lobbying-Register. Mhm. Also wir wissen ja, auch vom Ministerium, dass es extrem wenige Abrufe gibt. Trotzdem ist es uns wichtig, und alle, die ich kenne, dass man drinnen ist und dass man auch hier drinnen schreibt, vor allem wenn man eine Agentur ist, für welches Unternehmen man arbeitet im Lobbying-Bereich.
In Brüssel geben die sogar die Summen, was sie für Lobbying ausgeben müssen, sie deklarieren. Und was die Kommission auch macht, wenn man jetzt die Kommission rudimentär mit der Regierung vergleichen würde, die Kabinette der Kommissarinnen, ihre engsten Mitarbeiter müssen transparent auf der Website ausweisen, mit welchen Interessensvertreterinnen sie sich getroffen haben. Sie können nachlesen bei der Gesundheitskommissarin, ob sie jemand der großen Pharmaunternehmen trifft und können das nachverfolgen, wer mit wem gesprochen hat. Das wäre undenkbar. In einer Landesregierung oder in einer nationalen Regierung ist man noch nicht so weit. Deshalb finde ich das auf der europäischen Ebene schon erstaunlich, dass man so weit geht in diesen Transparenzforderungen.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir gerade gehört, in Österreich ist es nicht so gang und gäbe, dass das so gehandhabt wird, so akribisch wie offensichtlich in Brüssel. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich würde gerne die Frau Beck nochmal fragen, warum ist es Ihnen wichtig, über dieses Thema zu sprechen?
Es ist mein Job, es ist Teil meines Jobs. Ich bin außerdem Lobbyistin der Lobbyisten, insofern muss ich hier eine gute Dinge. Warum es mir noch wichtig ist, und das ist eine Sache, die vorher angesprochen worden ist, warum es auch für westliche Demokratien notwendig ist. Es ist nur in westlichen Demokratien möglich, weil es ein Teil eines demokratischen Prozesses ist. Kolleginnen aus, sage ich mal, etwas anderen internationalen Staaten, die haben es dann irgendwann aufgegeben, auch Lobbying zu machen, weil wenn du in, sage ich mal, mit pseudodemokratischen Regierungen in Staaten zu tun hast, macht Lobbying, so wie es professionalisiert, aus der USA kommend und auch hier in den westlichen Demokratien verstanden wird, als Interessensausgleich keinen Sinn.
Mhm. Und Ihnen ist es wichtig, über Lobbyismus zu sprechen und aufzuklären, ebenfalls aus diesem demokratischen Momentum heraus?
Ja, das ist auch ein eigennütziges Momentum. Erstens werde und wurde ich lobbyiert, auch um für mich zu zurren, welche Verantwortung hat man als Person, die mit in Legislativprozessen beteiligt ist oder mitarbeitet, ja. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man sagt, ist ein sehr professionelles Feld, ja. Man benötigt die Expertise, gleichzeitig ist die Regulierung oder die Regularien, was man hat, wie Transparenzregister, Verhaltenskodex, dass man das festschreibt und dass die Bevölkerung auch weiß, man ist sehr darum bemüht, mit Sorgfalt eben die Gesetzesprozesse zu begleiten, ja. Und dass die, auch die Menschen, die damit befasst sind, ich war ja nie, hatte ja nie ein politisches Mandat, sie dessen bewusst sind. Und dann muss man halt diese Schieflage klären, weil im Europäischen Parlament die Institutionen sind eigentlich anders daft.
Anders daft heißt, es gibt zu wenig Personal.
Es gibt zu wenig Personal, weil ein Kongressabgeordneter hat vielleicht 25 Mitarbeiter, ein Europaabgeordneter hat vielleicht 5 Personen und dann noch ein bisschen was von den Fraktionen, wo die ein bisschen Expertise einbringen. Wie soll das gehen, wenn der Wahlkreis ganz Österreich ist? Da ist man froh, wenn man sowas Sperriges wie Finanztechnologie ein Initiativ-Pfeil hat, dass man da die Branche einlädt, aber auch NGOs etc. und sie ein Bild machen kann, relativ schnell, kompakt, ohne dass man ein ganzes Buch lesen muss. Verstehen Sie? Mhm. Und da geht es um diese Kompetenz im Politikfeld, aber auch in den Prozessen. Und je mehr man drüber spricht, ich habe auch zu meine Hierarchie gefragt, ist es in Ordnung für die Regierung, also für mein Ministerium, ist es in Ordnung für euch, dass ich darüber spreche? Und die meinten auch, das ist wichtig, dass man darüber spricht. Ja? Mhm. Man darf das Thema, je mehr das so in diesem Korruptionsschmuddelbereich rumwabert, desto schlechter für die Demokratie. Ja? Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu wissen, was tut sie und dass man darum bemüht ist, es transparent und im Besten, zum Besten für die Bevölkerung zu gestalten. Ja? Das ist für unsere Zukunft der Demokratie in Zeiten wie diesen, wo das Pflänzchen auch bedroht ist, ja, dieses europäische Projekt ist ja bewegt sich immer fort, ist das noch umso wichtiger. Ja?
Ja? Also dann gehen wir aus diesem Gespräch mit dem Wissen, dass Lobbyismus an sich wichtig ist und nur in westlichen Demokratien möglich.
Es gibt internationale Vergleiche. Eines der besten Lobbying-Laws hat Australien zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber westliche Demokratien stimmt, aber nachdem es auch immer
mehr aus der Praxis
es gibt halt so ein, es gibt halt so ein Gefälle zwischen Ost und West. Ich kann dazu sagen, es gibt in den osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU sehr wohl Gesetze, Regulierungsbemühungen in allen EU-Staaten. Nichtsdestotrotz gibt es manche, die haben stärkere gesetzliche Regulierungen oder ein Gesetz oder sonst halt Softlaw, Transparenzinitiativen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Thema.
Demokratien.
Ja, wäre mir lieber.
Funktionierenden Demokratien.
Wäre mir halt so lieber, weil ja, ist gut. Ich bin halt dann immer so vorsichtig, weil Indien wählt dieses Jahr, die haben auch so eine Art Lobbying, kein Law, aber es ist halt immer schwierig, wo fängt der Westen an, wo ist dann der Süden.
Aber ja. Es ist schon, glaube ich, klar, dass auch in Demokratien es mehr und weniger Korruption gibt und es gibt Lobbyinggesetze. Österreich hat ein relativ strenges und trotz allem gibt es Freundelwirtschaft, Verhaberung. Ja, und wir kämpfen auch ein bisschen dagegen an.
Das werden wir uns in der nächsten Folge dann genauer anschauen, wie es mit der Korruption so funktioniert und auch die Unterschiede einfach zum Lobbying.
Ganz wichtig, dass man da nochmal nachhakt. Und dass man das nicht so stehen lässt, wir könnten, hatten ja nur eine Möglichkeit, dass man das ein bisschen aufholen, es fällt.
Ja.
Ja, leider. Ja.
Das Gespräch hätte locker 2 Stunden dauern können. Es wäre auch sehr interessant gewesen, in diese ganzen Prozesse einzutauchen.
Es ist eine sehr weibliche Branche übrigens.
Ah ja?
Ja. Es war mal männlich dominiert, wird immer weiblicher in Brüssel. Ja. Das ist auch wichtig zu sagen.
Ja.
Ja, ja. Hochprofessionalisiert und ja.
Jetzt sind wir schon in der Verabschiedung, jetzt muss ich doch nur ganz kurz fragen. Die Frau Beck, finden Sie das gut? Ist das ein guter Einfluss auf die Branche, dass er weiblicher wird?
Immer. Es gibt, gut, es gibt, ich möchte jetzt nicht auf diverse Studien, dass Branchen weniger Geld verdienen, wenn sie weiblicher werden. Das ist die andere Sache vielleicht und ich hoffe doch, dass es in der Lobbyingbranche nicht so ist. Es ist eine Tatsache, dass es jünger und weiblicher wird, weil einfach es viel mehr Frauen gibt heutzutage, die einfach auch die Voraussetzungen, ein Studium, ein Interesse an Politik und verstehen, dass es hier ein interessantes, gutes Betätigungsfeld gibt.
Dann bedanke ich mich noch einmal für dieses sehr feine, informative Gespräch und diesen ersten Überblick über Lobbyismus für alle, die da draußen vielleicht noch nicht so viel gewusst haben und bis jetzt nur über Skandale damit in Berührung, in Kontakt gekommen sind. Danke für das interessante Gespräch.
Vielen Dank Ihnen für die angenehme Moderation.
Ja. Vielen Dank.
Und von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich diesmal aus technischen Gründen aus dem Studio heraus. Kann auch mal passieren. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Dann werden wir mit zwei sehr interessanten Gästen darüber sprechen, welche Mittel gegen politische Einflussnahme helfen können, die man in einem demokratischen Staat lieber nicht haben möchte. In diesem Sinne verabschiede ich mich in eine kleine Osterpause. Das bedeutet, die nächste Folge kommt erst am 24. April. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music oder wo ihr sonst noch eure Podcasts hört. Und wenn ihr mögt, gebt uns dort gerne eine Bewertung. Das würde uns sehr, sehr freuen. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Bis bald.